jeden Tag neue Enthüllungen, jeden Tag neue Akten, habe ich das Gefühl, neue Informationen zum NSU, zum Rechtsterrorismus und ein Mann, der das natürlich seit Jahren verfolgt und noch als Schreibender, jetzt ist er Autor und Journalist, ist Sergei Lochthofen und den begrüße ich wie jeden Montag der Leitung. Schönen Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ich wollte Sie erstmal vorab nicht ganz so ernst fragen, sind Sie denn am Freitag gut nach Hause gekommen von Ihrer Feier?
Ja, naja, gut. So,
man muss jetzt den Hörern sagen, Sie waren aus der Sicht der Erfurter im befreundeten Ausland, in Weimar.
Ja, in Weimar, das stimmt.
Da gab es eine große Veranstaltung, wo die besten Radiomacher Mitteldeutschland, das heißt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gekürt worden sind und zwei Kollegen von Radio Frei haben einen schönen Preis abgeräumt. Das muss man mal an dieser Stelle auch mal sagen, Herr Rose. Große Gratulation.
Ja, da freue ich mich wirklich sehr. Das ist ja eine Anerkennung für die vielen Menschen, die hier arbeiten und was tun aus einer Leidenschaft, aus einem Antrieb.
Nein, die macht einen netten Eindruck. Vor allem, ich glaube, die Sender wie Radio Frei verjüngen das Rundfunkpublikum mindestens um durchschnittlich 40 Jahre, ja. Vom Ganzen her. Also alle, die hier mithören, sind junge Leute eigentlich.
Ja, das kann man sagen. Und da können wir uns ja auch noch jung fühlen, was ja gar nicht so schlecht ist.
So habe ich das auch gemeint.
Also wir freuen uns wirklich über diesen Preis, denn das ist jetzt tatsächlich eine Anerkennung der Arbeit, obwohl wir das alles ja nicht für die Preise machen, aber das ist dann mal eine ganz schöne Sache.
So, und bei der Geschichte mit dem Terror-Trio, Sie haben ja sicherlich auch die Bilder gesehen von dem Auftritt von Herrn Röhr, von dem Verfassungsschutzpräsidenten. Wie fanden Sie seine Schüchen?
Ja, manchmal hat er ja gar keine an. Also,
naja, das ist ja früher im Amt gewesen. Mit den drei oder vier Damen, da war er schon, hat er die Schuhe schon ausgehabt. Aber die roten Schüchen, die sahen so aus wie beim Papst. Ich vermute mal, das ist die gleiche Werkstatt, die das macht. Ne?
Ach, verstehe. Diese Parallelen habe ich noch gar nicht gezogen.
Ja, aber selbstverständlich, rote Schuhe sind doch belegt. Ich meine, waren Sie nicht auf dem Domplatz, als der Papst hier war? Der hat auch rote Schuhe stehen, habe ich gehabt.
Ach, war ich auch nicht da. Aber die Parallelen könnte man ziehen. Er hat sich manchmal wie ein Papst aufgeführt und auch gefühlt wahrscheinlich, oder?
Also es haben sich natürlich alle, die ein bisschen kennen, gefragt, wie tritt er auf, als General Ludendorff oder mit der Pickelhaube oder was anderes, aber dann kam er mit roten Schüchen, war auch ganz gut. Und keiner und er selbst können sich nicht erinnern, wie der nach Thüringen kam, das ist ja toll. Ja,
das ist toll, also die Mitglied des Untersuchungsausschusses sagt, das ist eine Klamotte und ist eine Farce, wenn das alles nicht so tragisch wäre, wäre das ein Fall für das Satiremagazin Titanic, obwohl...
das ist Realsatire, das machen die nicht, die machen ja extra was. Nein, ich glaube, da hat der Ausschuss natürlich auch eine recht, sage ich mal, schwere Lage, wenngleich, ich vermute mal, die müssen auch mal sehen, wen sie da einladen. Also wenn sie die Leute einladen, die eigentlich normalerweise das zu verantworten haben, das Desaster, die erzählen natürlich nicht gern und nicht viel was. Und allein diese Sache, wer den Röhr hier eingestellt hat, ist ja wirklich schon eine Posse für sich. Wobei, wer die Ereignisse damals Mitte der 90er Jahre noch gut erinnert, und ich würde mich dazu zählen wollen, der hat eigentlich darauf eine ganz klare Antwort. Der Schuster als Innenminister damals, der ist in das Amt gekommen, weil es eine Krise gab, der Böck abtreten musste, also sein Vorgänger, war eigentlich ein Verwaltungsmensch, der die Gebietsreform gemacht hat. Das heißt, mit Polizei und sowas hat er nicht seinen Hut gehabt. Dafür gab es einen Staatssekretär Lippert, den Staatssekretär, der im Hintergrund als graue Eminenz wirkte.
Aber der konnte sich doch nicht erinnern, Staatssekretär Michael Lippert.
Ja gut, an andere Dinge kann er sich gut erinnern. Aber da gibt es Leute, die sich unter Garantie erinnern können. Ich könnte sofort zwei nennen. Einer ist, man muss immer bei solchen Sachen als Journalist schauen, nicht die direkt betroffen sind, fragen, weil die vertuschen natürlich immer das Ganze. Ich habe ja selbst so eine Anhörung mit dem Innenminister mir angehört. Ich war ja dort extra im Landtag. Also die Leute, wie die uns regiert haben, frage ich mich, wenn sie alle so schlecht im Kopf waren, ja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Posse. Aber es gibt Leute, die sich natürlich aus anderen Gründen erinnern. Zum Beispiel der Koalitionspartner, der sauer war, dass dann nach 94 nicht mitregieren konnte, der ja keinen Grund hatte, irgendjemanden zu schützen. Die sollen mal den Wirtschaftsminister Bohn fragen. Der ist ja immer noch recht fit. Der kann sich unter Garantie erinnern, wer die Vorlage eingebracht hat und wer dafür plädiert hat in den entsprechenden Kabinettssitzungen. Und es gibt noch einen, den kennen Sie auch von Ihrer Arbeit her, den ehemaligen Vorsitzenden der Medienanstalt, TLM, Herr Hähnle.
Ach, Viktor
Hähnle.
Der
war von Herrn Lippert und von Herrn Schuster der Pressesprecher. Und jemand, der sehr aktiv damals in der Innenpolitik war. Das heißt, also spätestens er, und ich kann mich erinnern, hat ein sehr gutes Gedächtnis, ein Mann, der sehr fit ist, der im Übrigen auch sehr gerne Ski gefahren ist, immer am Rennsteig und liebte vor allem die Sula Skihütte wegen der Erbsensuppe. Sie können sich ungefähr vorstellen, woran ich mich alles erinnern kann.
Ja, ja, bei mir laufen gerade die Filme ab.
Ich glaube, auch. Also da müsste man einfach mal nachfragen. Machen Sie doch mal eine Recherche. Sie kennen ihn doch.
Ja, dann rufe ich Herrn Viktor Hähnle mal an. Der ist ja jetzt in München und schreibt ja auch und ist auch noch aktiv.
Ja, also muss er sich an irgendwas erinnern, wenn er schreibt. Ich meine, insofern kann es nicht so schwer sein. Diejenigen, die das dann politisch zu verantworten haben, zu fragen, ja, habt ihr das verbockt oder nicht, ist natürlich immer ein mühseliges Geschäft und die tauchen dann ab. Und natürlich kann man jemanden, der heute Ende 60 ist oder Anfang 70 oder noch älter, nicht ohne weiteres, sagen wir mal, mit Pressing begegnen. Aber da gibt es andere, die Interesse haben, was zu erzählen. Insofern, ich glaube, die werden alle Herrn Lippert als Namen nennen. Der muss derjenige gewesen sein, der den Röber entdeckt hat, also sein Förderer sein.
Was auch immer wieder entdeckt wird, sind neue Akten. LKA hat jetzt was rausgestöbert und selbst Frau Lieberknecht sagt, naja, da werden wir noch einiges zu sehen bekommen und da wird noch einiges ans Tageslicht kommen, nicht nur an Akten. Da scheint sie ja auch ein bisschen mehr zu wissen, oder?
Ja, ich vermute schon, das Verschwinden der Akten ist ja nicht systemlos. Also im Leben, im Realen verschwindet ja immer mal irgendetwas, wo man sagt, na ja gut, das kann ja mal passieren. Aber wenn hier immer in die gleiche Richtung was verschwindet, das heißt, die Spuren verwischt werden, in welchem Zusammenhang diese ganze rechte Szene zum Verfassungsschutz stand und wie die einzelnen Aktionen damals auch der Polizei verlaufen sind, was es da für Pannen gab, dass da noch einiges rauskommt, ist gar keine Frage. Sie müssen immer davon ausgehen, alles was mit Polizei, Spezialdiensten, Militär zu tun hat. Da gibt es so ein richtiges Chordenken. Da versucht einer den anderen zu schützen, alle, die damit zu tun haben. Das heißt also, natürlich versuchte man Informationen einfach abzudecken, von denen man nicht das Gefühl hatte, dass die förderlich sind, den Ruf dieser Institution zu befördern. Insofern hat die Frau Lieberknecht vorsichtsweise vollkommen recht, indem sie sagt, ja, da kann bestimmt noch etwas kommen und der Peinlichkeiten waren es ja schon genug.
Tamer Düzyul und Arif Rüsker von der Universität Erfurt, die fordern ja in einem Zeitungsbeitrag einen internationalen Untersuchungsausschuss, weil sie sagen, das muss international betrachtet werden, eine internationale Untersuchungskommission, weil deutsche Behörden natürlich deutsche Behörden schützen. Wäre das ein Gedanke, den man weiterführen könnte?
Naja, ich glaube, wir sind noch nicht, in der dritten Welt angekommen. Das heißt, wo man auch Wahlbeobachter in Größenordnung braucht, um überhaupt mal zu schauen, was an der Wahlurne passiert. Also ich bin hier schon der Meinung, dass das zu machen ist. Und wenn wir jetzt sagen, das geht gar nicht ohne international, dann stellen wir auch der Opposition hier im Landtag, aber auch in Deutschland insgesamt ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Wir müssen nur einfach die Interessenslagen sehen. Also das heißt, wenn jemand koalitionär ist heute, will er da auch keinen Ärger haben. Das heißt, man fragt dann nicht so scharf nach wie jemand, der möglicherweise außerhalb dieser ganzen Geschichte ist. Und da glaube ich schon, dass da noch genug Kompetenz und Power ist, um das selbst zu machen. Also das mit dem Internationalen heben wir uns mal für das ganz Große auf.
Ich habe ja immer noch das Gefühl manchmal, dass die SPD in der Opposition ist, wenn man sich den Streit anschaut auf Thüringer Ebene mit der CDU. Da soll jetzt möglicherweise die Koalition, die Regierung platzen wegen dem Doppelhaushalt.
Ja, da ist das jetzt alle beide verhault. Wenn die irgendwas platzen lassen, dann hat das nichts zu tun damit, dass sie das Land ordentlich regieren und führen wollen, sondern möglicherweise mit Blick auf die nächsten Wahlen sich zu positionieren, einer dem anderen die Schuld zu schieben, wenn nichts passiert. In Thüringen haben wir ein kleines Dilemma für die Politik, für diejenigen, die regieren wollen, auch für diejenigen, die ans Ruder wollen. Es ist kein Geld da. Und eigentlich müssten sie sich im Wettbewerb alle übertrumpfen, wie spare ich am sinnvollsten Geld ein. Aber das ist nicht sexy, da gibt es niemanden draußen, der dafür klatscht und der dafür auch zur Wahlurne geht und sagt, ihr habt das besonders gut gemacht. Und aus diesem Grunde versuchen sie sich dann zu zanken unterhalb dieser Ebene, um einfach sich ein bisschen zu profilieren. Das ist nicht gut, weil es, glaube ich, der Politik nicht nützt, weil sie sie einfach zänkig darstellt. Und das honorieren die Leute nicht. Wir haben es ja erst bei diesen Parteien gesehen, wie die Linke abgestürzt ist, weil sie sich innerlich total zerrissen zeigt.
Nun kann man ja einsparen, indem man die Einnahmen erhöhen oder eben tatsächlich einsparen. Wäre das nicht auch eine Option zu schauen, wo kann man
natürlich... Wenn man die Einnahmen erhöht, heißt das, dass man bei ihnen nochmal richtig in die Tasche greift. Also da bleibt ja schon nicht so allzu viel übrig, vermutlich. Weinen doch jeden Abend, wenn sie heimkommen und ihr Portemonnaie schauen. Das heißt, ich glaube, auch das ist nicht gerade attraktiv für die Wähler.
Trotzdem glauben Sie, dass diese Koalition vorher schon zerbricht?
Nein,
weil Moring sagt ja, so geht's nicht weiter.
Eigentlich nicht. Es gibt nur einen einzigen, der das brauchen könnte, das ist der Herr Machnik, weil falls der eventuell nach Berlin geht, dass er hier nochmal eine richtige Rakete startet, ja, also im Großen und Ganzen auch zur eigenen Profilierung. Aber die anderen nicht. Herr Matschi wird sich durch so etwas nicht profilieren können, zumal er immer damit rechnen muss, wenn die Dinge dumm laufen, muss er eine Koalition machen, auch mit der Linken, was ihr bis jetzt immer verhindert hat. Das heißt, besser als mit Frau Lieberknecht wird Herr Matschi mit den anderen nicht auskommen. Mhm. Das heißt also, im Prinzip ist es eine mathematische Veranstaltung. Sie können sich hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen, einfach ein paar Zahlen dafür geben und zusammenrechnen. Dann stellen Sie immer wieder fest, es ist leider nur ein Versuch, nach außen hin Nebelkerzen zu setzen.
Ach ja, mathematische Veranstaltung finde ich ja langweilig. Reden wir mal über was Spannendes, was uns in den letzten Tagen in Atem gehalten hat, zumindest in Erfurt und Umgebung, waren die Kolibakterien und dass wir unser Wasser abkochen müssen und dass man die Kaffeemaschine möglicherweise nicht benutzen konnte.
Und haben Sie alles abgekocht?
Nee, also ich habe
so einer sind Sie.
Ich habe meine
Sie
Kaffee-
laufen wohl auch bei Rot über die Kreuzung, oder nicht?
Ja, die Franzosen lachen uns dafür aus. Also ich habe einen Freund, der sagt...
Es
also
gibt
die
eine einfache Regel. Sie schauen, ob Kinder dabei sind, dann bleiben sie stehen.
Okay, aber...
Und wenn ein Blitzfahrradfahrer an Ihnen vorbeifährt, können Sie auch rüberlaufen.
Ja. Die Regeln für Fahrradfahrer sollen jetzt verschärft werden, ne, damit die nicht mehr betrunken fahren. Aber zurück zu den Kolibakterien, da merkt man ja erstmal, was einem so, was man im Alltag hat und was selbstverständlich ist, wenn man es nicht mehr hat, wie sehr es einem fehlt, oder? Einfach Wasser aus der Leitung zu trinken?
Wir leben hier in Mitteleuropa, speziell in Deutschland, natürlich in einer sehr schönen Situation. Also es gibt ganze Länder, ich bin ja auch von meinem Berufswegen ziemlich viel unterwegs, also außerhalb von Europa muss man schon überall Mineralwasser sowieso nehmen, wenn man irgendwo sich die Zähne putzt oder irgendwas kochen will. Also insofern sage ich jetzt mal, ist das schon mal ein sehr glückseliger Zustand, in dem wir uns befinden. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die Alarm gegeben haben, ohne dass sie nun wirklich 100% sicher waren, dass das nun die Dimension hat und da sie sich jetzt langsam verabschieden aus dieser Alarmitis, zeigt uns das. Sie haben geübt mal mit uns gemeinsam, ob es funktioniert, dass wir das ordentlich machen. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo es dann auch richtig abgekocht und gemacht wird, die Leute dann auch verschreckt genug sind. Aber ich bin eigentlich froh darüber, dass es nicht so wirklich eine ernsthafte Geschichte geworden ist.
Und ich habe mir meinen Espresso nicht vermiesen lassen, den habe ich getrunken, auch mit Ihnen heute beim Espresso-Plausch, der nochmal nachzuhören ist auf radio3.de.
Mit gutem Thüringer Leitungswasser.
Ja, hervorragend. Herr Lochthofen, bis nächste Woche.
Jawohl, da wird ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche.
Einiges passieren und wir reden um die gleiche Zeit
und
wieder.
Ich wünsche Ihnen vor allem und den Hörern ein bisschen Sonnenschein. Ja. Wir hätten es verdient.
Oh, ja. Dankeschön, Herr Lochthofen, noch einen schönen Tag. Tschüss.